Ja, hallo Herr Schubert. Erstmal schön, dass Sie den Weg zu uns ins Studio gefunden haben. Heute übrigens muss man kurz die Hörerinnen und Hörer abholen per Aufnahme, aber wir machen das trotzdem live, das heißt wir schneiden nicht, aber das kriegen wir, denke ich, hin.
Gut, das kriegen wir, denke ich, zusammen. Alles hin, ja, in der Tat. Am Morgen war es heute nicht so möglich, wie wir es gewöhnt sind. Obwohl, ich habe meine Guten-Morgen-Tasse hier vor mir stehen, ist fast wie immer und dann schauen wir mal, wie das wird jetzt.
Wir tun einfach so, als wäre morgen und wollen über den Sommer sprechen. Der ist ja jetzt durch, die letzten Tage sind regnerisch und so langsam pendeln sich auch die Temperaturen im Herbst an. Wie zufrieden sind Sie denn ganz allgemein gehalten mit dem Potsdamer Sommer?
Ich glaube, wir haben uns in jeder Hinsicht den Sommer zurückgeholt. Also wir hatten einen schönen, einen warmen Sommer. Wir hatten vor allen Dingen tolle Konzerte in diesem Jahr, wenn man mal so die Konzertsaison Revue passieren lässt. Die Potsdamerinnen und Potsdamer haben das gemacht, was sie bis vor ein paar Jahren ja immer gemacht hat im Sommer. Sie haben diese wunderschöne Stadt und ihre Parks und Gärten einfach intensiv genutzt und so soll es auch sein.
Sehe ich ganz genauso. Ich finde es schön, dass Sie die politischen Themen gerade mal hinten angestellt haben. Da haben wir jetzt genug Zeit, drüber zu sprechen. Ein ganz großes Thema in diesem Sommer war nämlich die Schulentwicklungsplanung. Da haben wir zuletzt auch viel drüber gesprochen. Und das ist auch unser erstes Thema. Können Sie uns diesen Plan für Potsdams Schulen nochmal so ganz grob umreißen, den Sie jetzt in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen haben? Also was passiert in der nächsten Zeit in Potsdam für Schülerinnen und Schüler, für Eltern?
Also ich freue mich erstmal, dass das funktioniert hat in so kurzer Zeit. Wir haben nicht mal sechs Monate Zeit gehabt, aus einer Situation, wo wir noch nicht genau wussten, wie wir in den nächsten Jahren den Gymnasialbedarf decken, zu einer Situation zu kommen, wo mein neuer beigeordneter Kollege Walter Tafesi jetzt die Chance hat, in Ruhe für die nächsten Jahre zu planen, weil wir erstmal die Bedarfe gedeckt haben. Das heißt, wir werden im kommenden Jahr in einem Interimsstandort, also in einem angemieteten Bürogebäude, um es mal zu übersetzen, ein Gymnasium neu gründen, und zwar in der Waldstadt im Brunnenviertel. Wir werden das Jahr drauf ebenfalls nochmal in einem solchen Interimsstandort in der Nähe des Jungfernsees ein Gymnasium vorgründen und haben dann erstmal genug Gymnasialkapazität, um arbeiten zu können. Arbeiten heißt, wir müssen dann natürlich, das ist, wenn man Interims baut, immer wichtig, Schulen bauen müssen, nämlich zwei Gymnasien, und wir ziehen eine Ganztagsschule vor, die in Golm entstehen sollte. Die war eigentlich erst geplant so Ende der 30er Jahre und die wird jetzt vorgezogen, sodass sie zwischen 27, 28 dem Zeitraum fertig wird. Also eine Menge Holz im wahrsten Sinne des Wortes und Beton, was da verbaut werden muss. Auch teuer, aber es ist wichtig. Wir können sonst den Bedarf an Schulplätzen nicht decken, den wir in Potsdam haben. Und man muss natürlich an der Stelle auch immer wieder darauf hinweisen, den auch das Umland uns nach Potsdam schickt, weil 1400 Kinder aus Potsdam-Mittelmark in Potsdam einfach mitbeschult werden.
Das ist eine schöne Überleitung. Darum geht es nämlich genau auch jetzt. Die Finanzierung spielt da ja eine wichtige Rolle, das ist klar. Und da hat sich der Landkreis Potsdam-Mittelmark geäußert und hat gesagt, wir beteiligen uns nicht am Bau dieser neuen Schulen. Die Stadt braucht aber trotzdem finanzielle Unterstützung, das ist auch klar. Jetzt war das Brandenburger Kabinett in Potsdam und Sie haben Ministerpräsident Dietmar Woidke auch genau darauf angesprochen. Heißt, Sie können uns hoffentlich auch aus erster Hand beantworten, wird das Land denn bei der Finanzierung der Schulen jetzt einen anderen Weg einschlagen? Also anders gefragt, wird Potsdam-Mittelmark irgendwann zahlen müssen?
Also wo Marco Köhler als Landrat sich völlig richtig geäußert hat, dass die jetzige gesetzliche Grundlage nicht dazu angehalten ist, dass er zahlen müsste. Er könnte zahlen oder der Landkreis könnte zahlen. Es gibt da auch Beispiele mit Cottbus und Spree-Neiße, wo ein Gymnasium oder eine weiterführende Schule für Spree-Neiße in Cottbus errichtet. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, wenn man das will. Die gesetzliche Grundlage ist es noch nicht. Und da genau setzen wir momentan an und sagen, wir fordern die Landesregierung auf, jetzt nicht einfach das Scheckbuch aufzumachen, weil es ist keine Geldfrage allein, hier will ich auch gleich noch was zu sagen, sondern es ist tatsächlich eine Frage, dass die gesetzliche Grundlage stimmen muss, sprich wir wollen eigentlich nur, dass zuerst die Potsdamer Kinder auf die weiterführenden Schulen verteilt werden und dann die Kinder, die aus anderen Landkreisen kommen. Finde ich es nachvollziehbar, weil die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aus Potsdam natürlich diese Schulen bezahlen und dann sollen ihre Kinder bitteschön da auch zuerst hingehen. Da arbeiten wir momentan dran. Warum das nicht nur eine Geldfrage ist, hat mit unseren Flächen zu tun. Jeder weiß, dass es mittlerweile eng wird, weil wenn wir diesem System so weiter folgen, dann kommen wir natürlich irgendwann in Flächenprobleme. Und deswegen muss man schon ein Stück weit darauf hinweisen, jeder ist nach dem Brandenburgischen Schulgesetz, jeder Landkreis, jede kreisfreie Stadt auch für seine Schulen ein Stück weit selbstverantwortlich. Und deswegen das Signal an die Kollegen in Potsdam-Mittelmark, gerne auch gemeinsam, ich sag mal, auf der anderen Seite der Stadtgrenze, also Mittelmärker Gebiet, aber gemeinsam bauen. Wir wollen uns nicht aus der Verantwortung nehmen. Mhm. Aber so wie es jetzt läuft, ist es für uns in der jetzigen Situation nicht mehr finanzierbar und auch nicht umsetzbar.
Mhm. Jetzt hatte ich gerade von Ministerpräsident Woidke gesprochen, mit dem Sie auch über das Thema gesprochen haben. Hat er sich denn Ihnen gegenüber geäußert zu einer möglichen Umplanung dieser Finanzregeln, nenne ich sie mal?
Es ist jetzt so, dass wir aktuell das Bildungsgesetz im Brandenburgischen Landtag haben und jetzt im parlamentarischen Verfahren sind. Sprich, der Ministerpräsident und sein Kabinett haben einen Entwurf eingebracht. Mhm. Und jetzt geht mein Blick weniger in Richtung von Ministerpräsident oder auch in Richtung vom Bildungsminister, sondern eher in die Richtung der Fraktionen im Brandenburgischen Landtag und dort mit der klaren Botschaft, dass die Zahl von 1400 Kindern einfach auch so eine große ist, dass man da eine Regelung für braucht. Und wir werben dafür, dass im parlamentarischen Verfahren jetzt dort geändert wird.
Also eine Thematik, die sich dann, wie so oft, wenn wir reden, in wenigen Wochen, vielleicht auch einigen Monaten erst entscheiden wird. Wo wir schon beim Geld angekommen sind, springen wir mal ins nächste Thema rein. Ein Thema, das im Sommer auch quasi durchgehend präsent war, ist der Potsdamer Haushalt. Aktuell ist das Geld knapp, das haben Sie gerade auch noch mal ein paar Mal erzählt. Jetzt muss die Stadt aber trotzdem gut 10 Millionen Euro mehr für Kitas und für Jugendhilfe ausgeben. Wie muss ich mir dieses Haushaltskonsolidierungsprogramm vorstellen? Also der Plan quasi, wie diese Schulden, die am Ende ja jetzt erstmal aufgenommen werden müssen, getilgt werden.
Jetzt wird es ganz schwierig. Jetzt versuchen Sie aus mir sozusagen eine Erklärung in Worten zu kriegen, die man eigentlich aufzeichnen müsste. Aber ich will es mal versuchen, kurz zu erklären und zu übersetzen auf die Situation, wenn wir einen Privathaushalt hätten. Wenn man privat in der Situation kommt, dass das Geld enger wird, guckt man ja auch zuerst, was muss ich machen, also Miete bezahlen etc., also Pflichtausgaben. Und dann gucke ich bei den Sachen, die mir zwar wichtig sind, aber wo ich zur Not sagen muss, die gehen dann nicht. Und dieser Prozess passiert gerade. Wir sind gerade intensiv in der Verwaltung dabei, zu gucken, was müssen wir machen, was machen wir freiwillig. Bei den freiwilligen Sachen, was können wir vielleicht weniger machen, um andere Sachen zu erhalten, also um dieser Diskussion aus dem Weg zu gehen, nur bei Kultur zu sparen. Ist ja immer so ein Thema und eine große Angst. Gucken wir uns momentan alle Leistungen an, wo die Landeshauptstadt Potsdam irgendwann mal entschieden hat, da gibt es zwar eine gesetzliche Pflicht, aber wir können, weil wir Potsdam sind, ein bisschen mehr machen. Dann sagen wir, vielleicht müssen wir da wieder ein bisschen Geld wegnehmen. Das ist ein eher mühsamer Prozess. Wir müssen sich jeden Posten einzeln angucken. Wir haben Zeit bis zum kommenden Frühjahr, die Listen zusammenzustellen. Dann wollen wir sie mit der Öffentlichkeit diskutieren, also mit den Bürgerinnen und Bürgern und mit den Stadtverordneten, um dann möglichst noch vor dem Sommer das sogenannte Stabilisierungsprogramm zu verabschieden, also im Endeffekt festzulegen, wo wir weniger Geld reingehen, damit wir unsere pflichtigen Leistungen weiter erfüllen.
Mhm. Kann man denn trotzdem, auch das ist vielleicht mehr so ein Blick in die Glaskugel, aber sicherlich für viele interessanter draußen, irgendwie perspektivisch betrachten, wird sich der städtische Haushalt in den nächsten Jahren wieder, ich sag mal, positiv entwickeln? Also darf sich die Stadt wieder auf mehr Einnahmen freuen, sodass dann eben auch Themen wie Schulbau, Wohnungsneubau, Kultur, wie Sie auch angesprochen haben, weiterhin ohne Probleme möglich sind?
Also wir dürfen dabei, glaube ich, in der Diskussion einen Fehler nicht machen. Potsdam hat jetzt einen Haushalt von 1 Milliarde. Bis zum letzten Jahr ist der Haushalt in jedem Jahr kontinuierlich angestiegen. Also es ist jetzt nicht so, dass es der Landeshauptstadt Potsdam schlecht geht. Insbesondere im Vergleich im Übrigen auch zu vielen anderen Städten gleicher Größe in Ostdeutschland oder in Brandenburg. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, um auch bei den Debatten sich ehrlich zu machen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, und ich glaube, der ist wichtiger. Das, was wir momentan erleben, hat ja viel mit äußeren Faktoren zu tun. Hat damit zu tun, dass wir in der Ukraine einen Krieg haben, dass wir momentan in Israel eine Situation erleben, die uns alle zwar nicht nur fassungslos macht, aber die auch Auswirkungen haben wird. Also wenn Weltwirtschaft so in Mitleidenschaft auch gezogen wird durch solche kriegerischen Akte, dann hat das am Ende des Tages über Inflation und Ähnliches immer auch Auswirkungen auf den Haushalt. Da können wir wenig gegensteuern. Von daher packe ich mal die Glaskugel nicht aus und sage, wir haben gut gewirtschaftet in den Jahren davor. Wir haben einen Kämmerer, der eher dafür bekannt ist, Burkhard Exner, dass er eher ein bisschen konservativer plant. Und von daher haben wir jetzt, wie ist es so schön immer, in der richtigen Zeit gespart. Jetzt haben wir es in der Not und ich glaube, wenn wir vernünftig bleiben, kommen wir auch durch die Situation. Aber ist jetzt eben nicht die Zeit für neue Forderungen, für große neue Dinge, Da muss man sich jetzt einfach ein Stück zurückhalten.
Richtig, es gibt, und das würde ich an der Stelle unterstreichen, aktuell in jedem Fall Themen, die auf sowas Einfluss haben, aber auch auf andere Situationen bei uns in der Stadt. Ein Thema, das insbesondere auf Bundesebene aktuell ziemlich hochkocht, ist die Flüchtlingsdebatte. Da konnte man zuletzt lesen, dass der Ministerpräsident und auch der Landesinnenminister Flüchtlingen zukünftig Chipkarten geben will. Statt Bargeld. Die Idee dahinter ist, dass man eben verhindert, dass Schlepper zum Beispiel bezahlt werden können. Diskussionen, dass so Sachleistungen, damals habe ich gehört über so Dexo-Gutscheine, die sind Ihnen wahrscheinlich mehr im Begriff als mir, dass diese Sachleistungen nicht gut sind für Menschen, die gibt es schon länger, diese Diskussion. Sie sind mein Mensch und ein Mann, der sich ja eigentlich schon engagierter als andere für menschliche Behandlungen von Flüchtlingen einsetzt. Wie stehen Sie denn zu diesen Chipkarten, die jetzt ins Spiel gebracht wurden?
Jetzt spricht erstmal, ich sag mal, wirklich ein Stück weit der Oberbürgermeister als derjenige, der eine Verwaltung führt und sich um seine Kolleginnen und Kollegen in der Situation natürlich auch ein Stück weit sorgt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit immer neuen Aufgaben kommunale Verwaltung belasten, weil wir wissen selber, angefangen von der Wohngeldbehörde bis hin zur Ausländerbehörde, sind wir personell ganz schön knapp genäht und zwar nicht in Potsdam. Das ist ein deutschlandweites Problem mittlerweile in den Verwaltungen. Das wäre eine weitere Aufgabe, die Kommunen erfüllen müssten. Und deswegen warnt der Deutsche Städtetag, da gehört auch Potsdam mit dazu, momentan davor, diese Leistung, also dieses Sachleistungsprinzip per Chipkarte so pauschal einzuführen. Momentan gibt es kein tatsächliches Modell, was schon fertig erprobt ist, wo man sagen kann, so soll es funktionieren. Und von daher bin ich ein Stück zurückhaltend bei dem Punkt, zu sagen, man kann das schon bewerten, man kann es nicht. Ich warne vor einer Kausalität, weil die sehe ich nicht. Und ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema Fluchtmigration ein bisschen beschäftigt, wird mir da wahrscheinlich beipflichten. Wer ernsthaft glaubt, dass sich Menschen davon abhalten lassen, ihre Heimat zu verlassen, weil dort Krieg ist oder weil die klimatischen oder Umweltbedingungen sich so stark verändert haben, dass man dort seinen Lebensunterhalt nicht mehr verdienen kann, dass man sich davon abhalten lässt, auf so einen gefährlichen Weg zu gehen, weil man statt Bargeld eine Plastikkarte in die Hand gedrückt bekommt. Die Kausalität erschließt sich mir nicht. Ich glaube, es gibt Punkte, über die wir reden müssen, über die Frage, wie kann man in Deutschland dafür sorgen, dass Menschen, die in unser Land kommen, zügig in Arbeit kommen. Wir haben viel Arbeit, die erledigt werden muss. Und ich finde, wer hier nach Deutschland kommt und arbeiten kann, der soll auch arbeiten gehen, weil dann die ganze Debatte um die Frage Sozialleistungen eine ganz andere auf einmal wird. Das ist der eine Punkt. Und wir müssen auch ehrlicherweise darüber reden, wie wir die Steuerung in Europa, der Verteilung und auch des Zugangs von Flüchtlingen so gestalten, dass es beherrschbar bleibt bei denen, die es am Ende umsetzen. Und das sind wir in den Kommunen. Und da sind wir momentan auch in Potsdam, in einer Stadt, die immer gesagt hat, wir nehmen so viel auf, wie wir können, an die Grenze geraten.
Jetzt haben Sie mit der Verwaltung und der Belastung dazu eine Tür aufgemacht. Ich würde gerne noch eine andere aufmachen. Und zwar würde ich gerne fragen, wo denn eigentlich bei genau solchen Diskussionen dann am Ende die Grenze liegt. Ab welchem Punkt, da könnte man drüber diskutieren, ist denn sicher, dass diese Chipkarte nicht auf andere Bevölkerungsgruppen zum Beispiel dann ausgedehnt wird, um sie zu kontrollieren? Also beispielsweise arme Menschen, damit die dann eben keine Leistungen missbrauchen oder erschleichen. Sehen Sie da, alles perspektivisch und auch im Konjunktiv, vielleicht eine Gefahr, dass die Chipkarte, wenn sie eingeführt wird, dann irgendwie auch weiter wuchert?
Ich glaube, deswegen ist es genau, um mit solchen Ängsten umzugehen oder mit solchen Diskussionen umzugehen, hilft es uns überhaupt nichts, über ein Schlagwort zu diskutieren. Wir machen es ja jetzt auch beide miteinander. Wir reden über die Chipkarte. Keiner von uns beiden weiß, welches Konzept hinter dieser Chipkarte stehen soll. Und das ist das Gefährliche an der aktuellen Diskussion. Wir reden eigentlich in der Öffentlichkeit momentan über etwas, wo man Bauchgefühl haben kann, aber eigentlich keine faktenbasierte Meinung. Und ich glaube, wir tun uns einen guten Gefallen damit, die nächsten Tage abzuwarten, bis die Ministerpräsidentenkonferenz mit ihrer Idee in Hamburg gibt es gerade eine Erprobung, da ist, man sich die angucken kann und wenn Sie mich in Kenntnis dessen fragen, finden Sie das Modell Hamburg oder Rheinland-Pfalz vernünftig oder nicht, wenn die Erprobung da ist, dann kann man sich dazu auch seriös äußern. Bis jetzt sind das Bauchgefühle und ich glaube, gerade in dieser Flüchtlings- und Migrationsfrage sollte man den Kopf anbehalten und nicht nur den Bauch.
Dann lassen Sie uns abschließend in ein Thema springen, das wirklich tatsächlich auch in dem Fall wieder nur was mit Potsdam zu tun hat. Und zwar geht es um eine Situation, die uns, da bin ich mir sehr sicher, relativ lange noch begleiten wird, wenn nicht für immer. Wir halten da ein Auge drauf, auf die Smart City hier bei uns in Potsdam. Jetzt hat am Wochenende dieses Potsdam Lab eröffnet. Hier sollten oder sollen dann gemeinschaftliche Ideen entwickelt werden, um Potsdam zu einer Smart City zu machen. Vielleicht ganz allgemein gefragt, wie smart ist denn eigentlich Potsdam schon in Ihren Augen?
Na, wir sind da auf einem, ich will mal sagen, auf einer steilen Lernkurve. Als wir das Projekt Smart City angefangen haben, lagen wir sehr weit hinten und wir sind heute auch noch nicht weiter vorne. Warum ich trotzdem relativ gelassen mittlerweile bin, weil ich weiß, was die Kolleginnen und Kollegen insbesondere in den letzten anderthalb Jahren angeschoben haben, was jetzt so langsam ins Laufen kommt. Wenn Sie sehen, wir haben vor ein paar Wochen mit diesem Stadtteilmodell in Kramnitz da etwas vorgestellt. Wir werden das Potsdam Lab eröffnen. Wir sind mit der Frage des Umbaus unserer Homepage, mit der Frage des Bürgerportals Schritte weiter, die jetzt alle sukzessive im Laufe der nächsten 6 bis 8 Monate sichtbar und an den Markt kommen. Ich weiß, wie hart die Kolleginnen und Kollegen im Smart City Team und auch darüber hinaus in den letzten Monaten gearbeitet haben. Von daher habe ich ein Stück Wissensvorsprung für mich zu sagen, ich weiß, da ist hart dran gearbeitet worden. Ich weiß aber, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht dastehen, wo wir uns selber gerne sehen würden. Und ich habe gesagt, wir haben 8 Jahre Zeit dafür, da in Bewegung zu kommen. Im nächsten Jahr, glaube ich, sieht man dann noch mehr. Aber so langsam geht es ja los.
Vielleicht, um auch unsere Hörerinnen und Hörer ins Boot zu holen, die da vielleicht noch nicht so die Vorstellungskraft haben. Ich habe auf der Homepage gelesen, dass dieses Potsdam Lab auch für ein innovatives, grünes und gerechtes Potsdam steht. Ich finde, die Digitalisierung ist allgemein ein Riesenthema, irgendwie teilweise auch sehr schwer zu greifen. Wie kann denn aber eine Smart City, eine Stadt wie Potsdam, eben innovativer, grüner und gerechter machen?
Ich will es mal einem Beispiel machen. Dieses Potsdam Lab ist am Ende des Tages ein Ort für Diskussionen, der bestimmten Methoden folgt, also wie man da miteinander diskutieren soll. Dafür haben wir die Etage eingerichtet. Und wo wir hinwollen, diese 3 Schlagworte, die Sie gerade benannt haben, gemeinsam mit der Bürgerschaft aufzufüllen. Also nicht zu sagen, wir gehen jetzt mit der großen Vorgabe rein, sondern zu schauen, dass man ganz konkrete Probleme, also angefangen von Bewässerungsfragen etc., mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Expertinnen und Experten zusammen diskutiert. Ich habe ein ähnliches Modell vor Jahren in Stockholm vorgestellt bekommen, und zwar durchs Hasso-Plattner-Institut hier in Potsdam. Mhm. Das Modell ist eigentlich ganz einfach. Experten der dortigen Universitäten, Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Bürger überlegen zusammen, wie sie bestimmte Probleme in der Stadt lösen. Also zu sagen, alle haben hier was beizutragen und wer mitmachen will, der kann auch. Und dafür brauchen wir diesen Ort. Und den nehmen wir jetzt ans Netz. Das ist der eine Punkt, und ansonsten sind unsere Ziele in dem Projekt Smart City stark an insbesondere Klimafragen ausgerüstet. Ich will es mal an einem Beispiel machen. Wir wollen gemeinsam oder sind dabei, gemeinsam mit der STEP und der SBP im gesamten Stadtgebiet Sensoren unterzubringen, wo angefangen von beim Baum dann zu sehen ist, wann muss er beregnet werden, wie ist die Bodenfeuchte etc. Das macht natürlich Gießzyklen, um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, Gießzyklen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel einfacher zu wissen, hier muss ich nicht. Also Warnsysteme aufzubauen, um die grünen Lungen in Potsdam zu erhalten, das ist so ein Beispiel von dem, was wir da vorhaben.
Also es gibt in jedem Fall viele Möglichkeiten, und das ist ja auch das Interessante, wie ich finde, an Digitalisierung. Da gibt es gefühlt kein Ende. Sky is the limit, so ein bisschen. Man kann in alle Bereiche gehen. In jedem Fall ist das das Modellprojekt Smart City, glaube ich, bis 2026, und wird uns aber auch sicherlich darüber hinaus beschäftigen. Dann danke ich Ihnen an der Stelle für die Zeit heute. Wir haben viele wichtige Themen behandelt und so ein kleines Update bekommen, und freue mich dann, wenn wir in wenigen Wochen sicherlich dann über den Herbst 2023 sprechen werden.
Und der Kaffee hat auch am Nachmittag geschmeckt. Dankeschön. Sehr schön.